Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünde gegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geliebte im Herrn, kennen Sie Ereignisse, die alles auf den Kopf stellen? Und nicht nur allein, dass es auf den Kopf gestellt wird, sondern und auch alle Planungen in einem Moment auf den anderen über den Haufen geworfen werden. Und ich meine, jeder von uns hatte eigene Pläne. Und das ist auch ganz normal. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns hat schon diesen Tag verplant, sonst wären wir gar nicht hier. Und nicht nur diesen Tag, sondern die ganze Woche, Monat und vielleicht schon sogar das ganze Jahr. Und wenn wir unser Terminkalender anschauen, sind fast alle Wochenende schon verplant. Feiertage und vielleicht sogar auch in diese jetzige Situation der nächste Urlaub. Es ist kaum noch Platz für irgendwas Spontanes. Und je größer die Verantwortung und desto intensiver und präziser wird auch geplant. Wie in der Familie, so auch in der Gemeinde und überhaupt in der Gesellschaft. Wenn aber etwas Unerwartetes uns übereilt und über unsere Pläne einen dicken Strich zieht, wie beispielsweise Arztdiagnose, die mir schlagartig die Hoffnung auf eine unbeschwerte Zukunft raubt, oder ein Unfall, der mein bisheriges Leben total verändert, oder plötzliche Arbeitslosigkeit oder Scheidung oder das Geld reicht nicht mehr vorne und hinten aus und, wie auch immer. Viele, viele mussten es schon erleben und erleben gerade jetzt, dass alle Pläne auf einmal zerstört waren und plötzlich kommen ganz andere Hoffnungen. Plötzlich öffnen sich ganz andere Wege, neue Möglichkeiten. Wissen Sie, woher es kommt? Es kommt von demjenigen, der das alles erschaffen hat. Gott hat auch einen Plan mit uns Menschen. Er ist kein Taugenichts. Er sitzt nicht einfach so in seinem Reich und chill? Nein. Gott hat einen kolossalen Plan mit uns, und zwar mit jedem Einzelnen von uns und nicht nur mit uns, sondern mit dem ganzen Universum, mit der ganzen Welt. Und er hält seinen Fahrplan treu, unausweichlich auf das Ziel. Denn was Gott vorgenommen hat, und was er haben will, das wird doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und genau um ein solches Ereignis geht es in unserem heutigen Text. Und zwar Apostelgeschichte 9, vom 1. bis zum 20. Vers. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf dass so er etliche dieser Wege fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Und der auf dem Wege war und nah bei Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer, wieder den Stachel zu lecken. Und er sprach mit Zittern und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten eine Stimme und sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemanden. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Und war 3 Tage nicht sehend und aß nichts und trank nichts. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr im Gesichte, Ananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißt, die Richtige, und frage in dem Hause Judas nach dem Saul mit dem Namen von Tarsen, denn siehe, er betet. Und hat gesehen im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wiedersehend werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Mann, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat allhier Macht, von den Hohepriestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du hierher kamst, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllet würdest. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wiedersehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber ward etliche Tage bei den Jüngern zu Damaskus, und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbige Gottes Sohn sei. Amen. Herr, heilige uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ihr Lieben, was Saulus, später Paulus, auf seinem Weg nach Damaskus erlebt hat, hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn geworfen, hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Denn die Begegnung mit Jesus vor Damaskus von ihm alles anderes als geplant wurde. Saulus, der Christverfolger, war vollkommen unvorbereitet, Christus selber zu begegnen. Wie konnte er das auch? Voll aus innerster Überzeugung wollte er diesen neuen Glauben, Glauben der Nazarener, also Christen, im Strumpf und Streit ausrotten. Im Keim wollte er diese Gemeinschaft, wo sie sich auch befinden, einfach ersticken. Und mit Jesus wurde er eigentlich im Klaren, dass er gekreuzigt war. Und der Prozess wurde mit ihm kurz gemacht. Aber dass nach seinem Tod die Botschaft vom auferstandenen Jesus die Runde macht, das ärgerte ihn auf Äußerste und reizte ihn, so schnell wie möglich das zu beenden. Und hier galt es, mit aller Schärfe vorzugehen, bevor sich diese Botschaft in den Herzen der Menschen sich festsetzt. Er war ein Mann der Tat. Und mit der Hinrichtung des Stephanus fing es alles bei Paulus an. Und er war dabei, als die Steine flogen, und er hat es genossen. Dann ging es der Gemeinde in Jerusalem an den Kragen. Und Saulus war natürlich mittendrin, statt nur dabei. Er war ganz vorne dabei. Aber damit immer noch nicht genug. Nun sollte auch die Christen in Damaskus mit Einwilligung der Priesterschaft verfolgt und ausgerottet werden. Und dann geschieht das Unglaubliche. Saulus begegnet dem, den er für tot erklärt hat, auf ganz krasse Art und Weise. Der auferstandene Jesus begegnet ihm. Und er zeigte Paulus, wer der Herr ist. Von einem hellen Licht ist die Rede, das den stolzen Pharisäer Saulus von einem Moment auf den anderen von seinem hohen Ross hebt und zu Boden wirft. Martin Luther hat zu seiner Zeit einmal gesagt, denn Saulus haut vom Gaul aufs Maul. Und mit diesem einen Schlag wird alles anders im Leben diesen selbstsicheren Menschen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen bringt Licht ins Leben, in sein Herz, in sein Gewissen, in sein Verstand. Und seine Vision, die Christen zu verfolgen, bricht in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des lebendigen Sohnes Gottes zusammen, weil der Verfolgte auf einmal selber vor ihm steht. Was hätten wir wohl in dieser Situation an Jesu Stelle gemacht? Die normale Reaktion der Menschen wäre vielleicht, dass doch diesen Christenverächter, der so viel Leid und Kummer über die Gemeinde gebracht hat, zu strafen, zu zerstören und sogar vielleicht zu töten. Doch geschieht etwas ganz anderes, etwas Unerwartetes, etwas, sage ich, Faszinierendes. Jesus schenkt Saulus das Leben, obwohl er das gar nicht verdient hatte. Er haut ihn nicht ab. Nein, er beginnt mit ihm zu reden. Ja, meine Lieben, die Barmherzigkeit Gottes und die Gnade Gottes besiegt den Zorn. Der, der auch für Saulus und für mich und für dich am Kreuz im Sterben das Leben gewonnen hat, aus seiner großen Barmherzigkeit streckt dem am Boden liegenden Saulus und mir und dir seine Hand aus für Versöhnung. Eine ausgestreckte Hand Gottes, barmherzige Hand Gottes zur Versöhnung mit ihm. Unbegreiflich. Unglaublich. Aber wahr. So ist die Barmherzigkeit Gottes. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Und das zählt dich zu Wunderbaren. Und mein stolzes Herz hat nicht begehrt. Und nun weiß ich jetzt. Nun weiß ich jetzt und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Saulus war völlig schockiert. Er versteht die Welt nicht mehr. Was geschieht gerade? Wer bist du? Wer bist du? Das ist seine Frage. Und dann aus dem hochmütigen Saulus wird ein demütiger Paulus. Aus dem strengen Pharisäer Saulus, der nach dem Gesetz eiferte, wird ein Christ Paulus, der beginnt, auf Jesus auf einmal hören. Und das war erstmal der Anfang. Und wohin das alles führte, weiß jeder, der das Wort Gottes nicht nur hört, sondern auch bewahrt. Aus einem grausamen Verfolger machte Gottes Barmherzigkeit den begabtesten und einen bekanntesten Missionar und einen der größten Theologen aller Zeiten. Diese Geschichte tut mir wirklich gut, meine Lieben. Denn oft höre ich Menschen, die nicht mehr wagen, ihrem Gott zu begegnen und mit ihm zu reden. Sie sagen, viel zu viel ist in meinem Leben schon schiefgelaufen und ich bin sehr weit von Gott entfernt gekommen. Und dann kann ich diese Menschen, meine Mitmenschen, neu ermutigen und sagen, wenn Gott sogar einem Paulus mit seiner ganzen Vergangenheit Barmherzigkeit erwiesen hatte, wie sollte dann einer von uns von diesem Gott zu schlecht sein? Meine Lieben, alles, was es bedarf, damals wie heute, ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes. Alles, was zu tun ist, ist Gott beim Wort zu nehmen, Buße tun, umkehren, eigene Schuld vergeben lassen, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Jesus ist heute dasselbe wie damals bei Paulus. Er ist der, der den Tod überwunden hat und lebt. Der Tod ist siegreich überwunden. Das Grab ist leer, weil Jesus lebt. Ein Weg der Hoffnung ist gefunden und das hat die ganze Welt erregt. Wenn Jesus nicht mehr auferstanden, was wäre dann der Glaube wert? Umsonst gelebt, weil Sündenbanden des Menschenwerk in Tod verzehrt. Jesus möchte als Lebendiger ernst genommen werden. Er spricht mit uns genauso heute wie auch damals. Das ist spürbar, wenn wir seine Worte in der Bibel mit Andacht lesen, mit Ehrfurcht, mit Ernst oder eine Predigt nicht nur mit unseren Ohren allein, sondern etwas tiefer hören. Und natürlich, wenn wir im Gebet mit ihm reden. Und was ist ein Gebet? Was ist ein Gebet? Ein Gebet, meine Lieben, ist nichts anderes als ein Gespräch, als ein Dialog, ein Gespräch des Herzens mit Gott. Und im Gebet ist es sehr wichtig, nicht nur das, was wir ihm sagen, bitten, verlangen oder uns wünschen, sondern was er uns sagt. Die Art und Weise, wie Menschen Jesus begegnen, mag unterschiedlich sein. Oder wie Jesus den Menschen begegnet. Es ist sehr unterschiedlich. Ob das die plötzliche Bekehrung ist oder es dauert eine gewisse Zeit des Vertrauens mit dem Glauben, das ist eigentlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir Jesus überhaupt begegnen. Und wenn wir ihm begegnen, dass wir auch die Konsequenzen ziehen. Und glauben Sie mir, ich spreche auch aus eigener Erfahrung, sie ergeben sich, wenn Jesus Herr in eurem Leben sein wird. Sie werden sich ergeben, so wie Paulus sich ergeben hat. Ein Dichter sagt, zu deinem Vater darfst du alles tragen, was dich betrügt, was dich beglückt, beseligt, quält. Du darfst jubeln, du darfst jammern, du darfst zürnen und sagen, er weiß am besten, was dir frommt und fehlt. Wer du auch bist, ob Kind, ob Mann, ob Frau, dein Gott hat Zeit für dich und hört dich an. Und wissen Sie, wer mit Jesus lebt, der erlebt auch Führung. Die Geschichte mit Paulus geht weiter. Steh auf. Steh auf, so ermutigt in Jesus Christus. Und was heißt das? Was heißt das für uns? Das heißt, was war, darf dich nicht mehr niederdrücken. Darf dich niemals hängen. Du bist durch die Barmherzigkeit Gottes begnadigt. Die Begegnung mit Jesus macht aus Paulus einen neuen Menschen. Sie gibt dem hasserfüllten Saulus eine neue Würde und eine neue Perspektive. Er merkt auf einmal, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen, selbst wenn alles, worauf er bisher gesetzt hatte, zusammengebrochen ist. Und Paulus sieht die Veränderung zuerst auch an seinen Begleitern. Männer, die ihm blind vorher vertraut haben und ihm gefolgt sind, sie begreifen einfach nicht, was mit dem Paulus geschieht. Sie konnten das nicht begreifen und verstehen. Und wissen Sie, diese Reaktion ist vielleicht manche auch unter uns gar nicht so fremd, oder? Mitmenschen, Freunde, Geschwister oder Eltern sogar schütteln oft unverständlich den Kopf, wenn einer bekennt, dass er von nun an mit Jesus weiterleben möchte und mit Jesus unterwegs ist. Und dann hören wir solche Reden wie, bleib doch auf dem Boden der Tatsache. Man kann es auch übertreiben. Meine Lieben, mit solchen Reaktionen muss man als Nachfolger Jesu, als Kind Gottes, nicht nur rechnen, auch damit leben und damit leben lernen. Da bringen oft die besten Argumente und endlose Diskussionen nichts, gar nichts. Aber wenn es die anderen aber merken an uns, dass du anders geworden bist, dass du anders lebst als vor der Bekehrung, vor der Begegnung mit Jesus. Und dann wird das deutlich. Und diese Taten und dein Verhalten wird mehr sprechen für sich als jedes Argument. Gottes Plan mit Paulus geht noch weiter. Und das zuerst einmal ganz ungewöhnlich hart. Er ist blind geworden. Will Gott ihm jetzt doch einen kleinen Denkzettel verpassen, so nach dem Motto, Vergebung ja, aber so ganz ungeschoren kommst du mir nicht davon, lieber Saulus. Nein, nein und nochmal nein. Was Gott vergibt, ist vergeben und vergessen. Nicht wie bei uns. Wir können manchmal vergeben, aber mit dem Vergessen haben wir so unsere eigenen Schwierigkeiten. Was Gott hier an Paulus tut, ist vielmehr eine ganz besondere Behandlung. Er schickt ihn nicht sofort los, in die Welt zu missionieren, sondern er verordnet ihm eine Zwangspause. Eine Zwangspause, um nach diesen Ereignissen zur Ruhe zu kommen und eine Orientierung in seinem neuen Leben zu finden. Jesus überfordert keinen von uns. Er überfordert uns nicht, wenn es darum geht, das Leben ganz neu auf ihn auszurichten. Es gibt uns dazu Zeit. Er gibt uns dazu Zeit. Er zeigt uns nach und nach die Punkte und die Gedanken in unserem inwendigen Menschen, unser Denken und unser Handeln, die sich durch seine Hilfe verändern lassen. Gott ist nicht nur an unserem Glauben interessiert, sondern auch an unserem ganzen Leben. Die Tage der Freude und der Zuversicht sind von ihm so wenig verborgen wie auch die Tage der Krankheit und der Schwermut. Selbst in den Zeiten, wo wir im übertragenen Sinne blind sind und uns völlig der Durchblick fehlt, können wir sicher sein, dass wir damit nicht allein sind. So wie Gott den hilflosen Paulus damals an der Hand nimmt und ihm zeigt, wie es weitergeht, so wird er auch uns als bekehrten Christen in unserem Leben an die Hand nehmen, durch das Wort, durch die Offenbarung seines Heiligen Geistes, und wird uns sicher durch die Welt weiterführen. Und das ist eine von Gott eine besondere Strategie. Zuerst rettet der allmächtige Vater gottlosen Menschen, anstatt sie zu strafen, und dann lässt er sie nicht allein, sondern zeigt ganz praktisch auf, wie das neue Leben gelingen kann. Und wer mit Jesus lebt, der lebt in der Gemeinschaft. Und ich möchte zum Schluss noch eine sehr wichtige Sache erwähnen. Gott kümmert sich darum, dass Paulus neue Wegbegleiter bekommt. Aus unserem Predigtext haben wir gehört über die Reaktion der bisherigen seiner Freunde, die ihn begleitet haben. Sie verstanden Paulus und seine Veränderung keinesfalls. Aber was macht jetzt ein Mann, der erschüttert und blind allein nach Damaskus kommt? Was macht er? Nichts. Gar nichts. Er braucht Geschwister. Er braucht jemanden, der ihm helfen kann, sich in der neuen Situation überhaupt zurechtzufinden. Und Gott stellt dem Paulus solche Geschwister auch an die Seite. Zuerst Ananias, der kann gar nicht glauben, was Gott da von ihm verlangt. Ananias kann das gar nicht begreifen, was Gott von ihm verlangt. Zum Christenverfolger Saulus, zu dem soll ich gehen? Das ist ja eine richtige Herausforderung. Wer von uns wäre mit so einer Situation nicht überfordert? Aber Ananias gehorcht Jesus, weil er ihm klar macht, dass Christen zueinander gehören. Er sagt ihm klar und deutlich, er betet. Das ist heute nicht anders. Christen brauchen Gemeinschaft miteinander. Gewiss, Glauben ist etwas Individuelles und Persönliches, aber nicht jeder für sich als Einzelgänger. Es tut mir auch wirklich leid und weh, wenn Menschen sagen, ich halte von der Kirche oder von irgendeiner christlichen Gemeinschaft nicht. Ich habe meinen Glauben. Ich will das auch nicht absprechen. Nein, tue ich auch nicht. Aber ich denke, wer sich aus der Gemeinschaft ausschließt, er nimmt sich selber viel Segen weg. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, Christen als Einzelgänger sind auf Dauer nicht lebensfähig. Wer sich ausschließt, der erfährt nicht, wie gut es tut, nicht allein zu sein. Wie wichtig es ist, einander zu stärken und zu ermahnen. Und wie wertvoll es ist, füreinander und miteinander zu beten. Und wir sind dazu aufgefordert, als neugeborene Kinder Gottes miteinander Gemeinschaft zu haben und nacheinander zu schauen. Das ist unsere Herausforderung und die ist nicht gerade einfach. Einen Freund kann man sich aussuchen, aber einen Bruder oder eine Schwester bekommt man als Geschenk. Und zwar mit allen Ecken und Kanten. Und das bringt Unsicherheiten, das bringt Spannungen. Und das ist wohl wahr. Und das ist die Herausforderung. Da geht es uns nicht an dieser Stelle anders wie auch dem Bruder Ananias damals in Damaskus. Es ist ein Lernprozess. Vertrauen zu fassen und überhaupt jemanden zu akzeptieren, der uns vielleicht durch sein bisheriges Leben viel Unangenehmes getan hat. Aber das können wir aus der Begegnung von Jesus und Paulus lernen. Wo Jesus Menschen begegnet, verändert und beruft, da dürfen wir sie nicht ausgrenzen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und der Friede Gottes, welcher ist höher als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.